Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Kultur.
Mit Pablo Díaz am Mikrofon. Auf die Frage, was ist ein Museum, lässt sich sachlich und förmlich antworten. Ein Museum ist eine Einrichtung, wo Reliquien, Skulpturen, Bilder und andere Sachen gesammelt und auch gezeigt werden. Aber Museen sind natürlich mehr als das, sagt Katrin Krotz vom Institut für Museumsforschung.
Museen sind in gewisser Weise auch ehrliche Makler. Sie sind erstmal neutrale Absender. Neutralität ist etwas, was den Befragten sehr wichtig war bei Museen. Was aber nicht heißt, und wir haben das auch flankiert mit anderen Fragen, dass Museen deshalb keine Position beziehen dürfen oder sollen. Auch das wird sehr stark von den Befragten gewünscht, unabhängig davon, ob sie selber sehr häufig Museen besuchen oder weniger häufig oder eben gar nicht.
Nach der neuesten Umfrage des Instituts für Museumsforschung genießen Museen in Deutschland ein sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Und wir fragen in der heutigen Kultursendung nach, woher rührt dieses Vertrauen? Außerdem blicken wir auf die hessischen Museen, von denen es knapp 400 gibt. Die Hälfte davon wird privat geführt, meistens von einem Verein. HR Info Kultur. Willkommen. Die Namen der großen Museen kennt fast jeder. Der Louvre in Paris, den Prado in Madrid, das Akropolis-Museum in Athen, der Städel in Frankfurt, das Rijksmuseum in Amsterdam oder das Metropolitan in New York, um nur einige zu nennen. Die meisten Museen sind aber eher kleinere Häuser und manchmal auch skurril. Ein solches Museumsjuwel befindet sich im englischen Margate. Es heißt Crab Museum, also ein Museum über Krebstiere. Das klingt erstmal etwas verstaubt, aber in dem winzigen Museum bekommen die Besucherinnen anhand von Krebsen die ganze Welt erklärt. Und das geht vom Klimawandel bis hin zu Kolonialismus. Konstanze Nastarowitz hat das kleine Museum besucht und sich von den Gründern durch ihre bizarre und bisweilen sehr politische Ausstellung führen lassen.
Okay, so we're at the entrance.
Wir befinden uns am Eingang des Museums. Wenn die Besucher ankommen, werden sie von einer Grafik begrüßt, die das Leben auf der Erde darstellt. Es ist eine Zeitleiste mit allem, was seit der Entstehung der Erde passiert ist. Wer im Krebstiermuseum von Margate durch die Tür tritt, steht in einem gelben Gang und direkt vor einem langen Zeitstrahl, der maßstabsgetreu die Entstehung des Lebens auf der Erde darstellen soll. Millimeter für Millimeter. Einer der Gründer, Bertie, geht die Wandbemalung Schritt für Schritt ab und erklärt, was es damit auf sich hat. In diesem Museum wird schnell deutlich, Menschen sind eben nicht das Zentrum des Universums, sondern reihen sich ein in eine lange Entstehungsgeschichte des Tier- und Pflanzenreichs. Sie sind ein kleiner Teil des Ganzen, genauso wie Krabben und Krebse eben. Unsere gesamte menschliche Geschichte existiert eben nur auf dem allerletzten Millimeter dieses Zeitstrahls. Noch bevor Besucher die eigentlichen Ausstellungsräume dieses Museums betreten, ist somit klar, hier geht es nicht nur um Krebstiere, hier geht es um viel grundsätzlichere Botschaften. Der Krebs ist in diesem Museum eher das Medium, um größere politische Themen zu erzählen, von Klimawandel bis hin zu Kolonialismuskritik. Die Gründer sind selbst keine Biologen, haben sich ihr Wissen zusammen recherchiert. Das Konstrukt Museum nutzen sie, um zum Gespräch anzuregen über die ganz großen Themen der Menschheit. Und das alles anhand von Krebstieren. Das wäre mit jedem Tier gegangen. Wir mögen Krebse, aber wir hätten auch ein Wurm-, Schnecken- oder Spinnenmuseum eröffnen können. Die ganze Natur ist miteinander verbunden und die Natur ist auch mit allem verbunden, was wir als Menschen tun. Also ja, es ist ein Krebsmuseum, aber es ist mehr als das. Es ist in gewisser Weise ein Museum über alles. Die Krebse werden in dieser bizarren und lustigen Ausstellung auch mal mit Hüten verkleidet und dienen als Darsteller in einer Vitrine, die das politische Leben im England der 20er nachstellt. Eine lokale Legende über einen gigantischen Krebs nutzen die Museumsgründer wiederum als Lektion für Kinder zum Thema Fake News. Das ist ein lokaler Mythos über einen riesigen Krebs, der vor der Küste von Margate gefunden wurde. Das ist ein guter Ausgangspunkt für Kinder, um darüber zu sprechen, was ist eine Geschichte? Was ist ein Fakt? Wie kann man den Unterschied zwischen einer Geschichte und einer Tatsache erkennen? Nur weil wir in einem Museum sind, heißt das, dass ihr automatisch alles glauben müsst, was wir sagen? Im zweiten Raum des Museums wird es dann zunehmend schwieriger zu verstehen, was die Tiere denn nun eigentlich noch mit den größeren Texttafeln zum Thema Kolonialismus oder Monarchie zu tun haben sollen. Man braucht etwas guten Willen und eine Prise Humor, um diese letzte Umdrehung des skurrilen Museums noch mitzunehmen. So geht es auch dem Besucher Josh aus London, der mit ein paar Fragezeichen vor der Kolonialismus-Tafel steht. Ich verstehe nicht wirklich, was Kolonialismus und Imperialismus mit Krebstieren zu tun haben. Aber es ist interessant zu lesen. Dennoch bleibt dieser Ort ein interessanter Versuch, das Konzept Museum einmal ganz anders zu denken. Allzu ernst darf man die Ausstellung aber natürlich nicht nehmen. Und auf die Frage, warum die Gründer nicht stattdessen lieber in die Politik gegangen sind, gibt es eine eindeutige Antwort. Museen können radikaler sein. Sie können einen Sinn für Humor haben. Vielleicht kann auch jemand Politik lustig gestalten, aber vielleicht nicht unbedingt wir. Wir machen jetzt erstmal Museen witzig. Laut den Gründern hatte das kleine Museum im vergangenen Jahr etwa 80.000 Besucher. Manche, wie Josh, verlassen den Ort mit vielen Fragezeichen im Gesicht. Andere haben über lustige Krabbenwitze gelacht und wieder andere haben vielleicht dabei noch etwas über Kolonialismus gelernt. Alles ist erlaubt.
Ein skurriles Museum in England, das Crab Museum in Margate. Konstanze Nastorowitz war für uns dort. Circa 400 Museen gibt es in Hessen, darunter auch skurrile natürlich. Der allergrößte Teil von ihnen ist im Hessischen Museumsbund organisiert. Die Geschäftsführerin des Hessischen Museumsbundes ist Christina Reinsch. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Reinsch, was genau macht Ihr Verband?
Der Museumsverband Hessen ist der Dach- und Fachverband der nichtstaatlichen Museen in Hessen. Wir beraten zu allen Themenfeldern der Museumsarbeit. Wir fördern die Museen finanziell über Mittel des Landes und haben auch ein breites Angebot an Weiterbildung und Qualifikationsangeboten für die Museen in Hessen.
Wie viele sind es denn insgesamt in Hessen? Wie viele Museen gibt es da?
Ja, wir sprechen immer von ca. 400 Museen in Hessen. Ganz genau fassbar ist das einfach nicht, weil es keine Verpflichtung gibt, sich quasi bei uns anzumelden. Wir selbst haben knapp 340 Museen in unserem Verzeichnis, zu denen wir dann auch im engeren Kontakt stehen.
Sind das große oder eher kleine Museen, die da geführt werden? Von Ihnen.
Das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr breit gestreut in Hessen. Circa die Hälfte der Museen hier in Hessen, mit denen wir in Kontakt stehen, sind ehrenamtlich getragen. Der andere Anteil befindet sich in kommunaler Trägerschaft. Und es gibt, ja, wir sprechen so circa von einem Drittel der Museen in Hessen, die auch wirklich dann über eine bezahlte Fachkraft geleitet werden.
Wie wichtig ist die Rolle der Ehrenamtlichen bei dieser Museumsarbeit?
Die ist in der Breite der Landschaft hier in Hessen für die Museen sehr wichtig. Es ist eine wesentliche Stütze. Ohne die Ehrenamtlichen gäbe es gerade im ländlichen Bereich viele Museen und damit auch viele Sammlungen nicht und viele Kulturschätze, die eben über die Museen erhalten werden.
Wenn wir über diese kleinen Museen sprechen, sind das private Museen, also die von Ehrenamtlichen geführt werden, sind das private Museen mit privatem Charakter?
Also es sind Museen, die überwiegend von Vereinen getragen werden, von Heimatvereinen oder Geschichtsvereinen oder speziellen Museumsvereinen und wo sich eben dort Ehrenamtliche engagieren, die Öffnungszeiten sicherstellen, das Programm verantworten, Veranstaltungen anbieten und auf vielfältige Art und Weise aktiv sind, waren natürlich ganz konkret Arbeit beispielsweise in den Sammlungen leisten, die Bestände erfassen oder eben auch für angemessene konservatorische Bedingungen sorgen.
Museen sind ja seit geraumer Zeit im Wandel. Es reicht eben nicht nur mehr Exponate auszustellen und sie irgendwie zu erklären. Viele Museen, auch in Hessen, versuchen neue Wege zu gehen. Haben Sie Beispiele zur Hand von solchen Museen, die in Hessen sozusagen sich auf neuen Pfaden befinden?
Ja, es gibt natürlich ganz viele Formen von Wandel, mit denen Museen konfrontiert sind. Eine große Herausforderung sind die Veränderungen im Ehrenamt, die auch viele Museen betreffen, sich damit auseinanderzusetzen, Nachwuchskräfte zu finden, die eben die Museumsarbeit mitstemmen. Aber es geht natürlich auch darum, die Gesellschaft in ihrer ganzen Bandbreite zu erreichen und sich in diese Richtung zu öffnen und da neue Konzepte zu haben, neue Vermittlungsangebote bereitzustellen, um einfach sich auch gesellschaftlich zu öffnen.
Ein konkretes Beispiel vielleicht?
Ja, ach, da gibt's natürlich für Hessen unheimlich viele Beispiele. Das geht auch wirklich vom ganz kleinen Museum bis zur großen Landeseinrichtung. Es gibt ganz unterschiedliche Formate, mit denen die Museen in Kontakt treten zu neuen Zielgruppen. Das geht vom Erzählgreff hier in Kassel bei uns, das Stadtmuseum, das so etwas anbietet, oder auch das Stadtmuseum Neu-Isenburg mit dem sogenannten Bembeltreff, bis hin zur aufsuchenden Museumsarbeit. Es gibt Museumskoffer für Altenheime. Es gibt Demenzprojekte im Museum, beispielsweise in Friedrichsdorf oder im Stadtmuseum Hofheim am Taunus. Es gibt Formen von Outreach, das heißt, dass man in einzelne Stadtteile geht und dort mit den Menschen zusammen Projekte erarbeitet. Da ist das Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim beispielsweise engagiert. Ein Vorreiter war natürlich das Historische Museum in Frankfurt mit dem Stadtlabor. Also es gibt ganz, ganz viele Formate, mit denen Museen sich auf den Weg machen, neue Zielgruppen und Besuchergruppen zu erschließen.
Aber nichtsdestotrotz, das, was Sie beschrieben haben, bedeutet, dass vieles, vermute ich mal, von Ehrenamtlichen gemacht wird, weil das, was Sie beschrieben haben, bedeutet ja auch relativ viel Arbeit. Wie weit können Sie sozusagen als Hessischer Museumsverband so eine Arbeit unterstützen?
Ja, also das ist in der Tat viel Arbeit, weil das Ganze setzt ja voraus, dass man zunächst auch Konzepte sich darüber erarbeitet, was möchte ich eigentlich, welche Zielgruppen möchte ich künftig erreichen und dann auch ganz konkret in die Umsetzung geht. Wir versuchen das zu unterstützen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben einmal unsere Museumsberaterinnen, die für feste Regionen zuständig sind. Wir haben aber auch ein breites Qualifizierungsangebot für Museumsmitarbeitende hier in Hessen. Und wir bieten auch vielseitige Formen der Vernetzung an, dass wir es beispielsweise ermöglichen, in Arbeitskreisen sich zu engagieren oder in regionalen Netzwerken aktiv zu werden. Und da sind wir eben auch präsent und versuchen, da zu unterstützen.
Kann man sich das so vorstellen, dass diejenigen, die, sagen wir mal, ein solches privat geführtes Museum leiten, ein Konzept erarbeiten und sich bei Ihnen melden und sagen, könnt ihr uns da zu dem und dem Punkt beispielsweise Unterstützung geben? Also konsultieren Sie den Hessischen Museumsverband?
Wir können natürlich in der Breite der Museumslandschaft jetzt auch nicht alles im Blick haben. Deshalb sind wir schon darauf angewiesen, dass die Museen sich aktiv bei uns melden, sich mit uns in Kontakt setzen. Und wir fahren auch wirklich dann raus in die Museen und beraten sie. Und ich sag mal, die besondere Qualität unserer Arbeit liegt auch darin, dass wir versuchen, die Museen langfristig zu unterstützen. Also nicht nur kurzfristig projektgebunden, sondern wirklich in einer längeren Perspektive der Entwicklung. Wie können wir uns als Museum neu aufstellen? Wie können wir neue Zielgruppen erreichen? Das versuchen wir wirklich langfristig auch zu unterstützen. Und das gelingt uns natürlich auch mit Hilfe der Fördermittel, die das Land zur Verfügung stellt und wo wir für das Förderverfahren zuständig sind.
Eines der Herausforderungen der Museen ist die Digitalisierung ihrer Bestände. Wie weit ist das in Hessen gediehen?
Ja, die Digitalisierung der Sammlung der Museen ist wirklich eine große Herausforderung, weil viele Museen erstmal überhaupt sich einen Überblick verschaffen müssen. Was haben wir in den Häusern? Wie wollen wir uns da künftig auch ausrichten? Das geht damit einher, auch drüber nachzudenken, was ist eigentlich langfristig unsere Sammlungsstrategie? Was wollen wir sammeln? Was wollen wir nicht mehr sammeln? Es gibt da an vielen Orten Fortschritte und auch wir als Museumsverband unterstützen das derzeit sehr aktiv, bieten in kleinen Gruppen Schulungen dazu an. Aber man muss schon wissen, es ist einfach ein langer Weg und wie ich Ihnen ja eben auch schon beschrieben habe, in vielen Museen wird diese Arbeit ehrenamtlich geleistet und das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit und da braucht es erstmal überhaupt die Ausbildung dafür und es braucht natürlich auch das Zeitbudget und die finanziellen Spielräume, um das eben für ein Museum und für die ganze Sammlung zu leisten.
Sagt Christina Reinsch, Geschäftsführerin des Hessischen Museumsbundes.
Kultur.
Am Anfang dieser Ausgabe der Kultursendung lernten wir ein skurriles Museum in England kennen, das die Welt anhand der Krebse erklärt. Jetzt geht es um ein Museum, das eher intimen Charakter besitzt, das Tommy Ungerer Museum in Straßburg. Es widmet sich dem künstlerischen Schaffen des elsässischen Zeichners und Illustrators. An die 8000 Originalzeichnungen, Skizzen, Skulpturen und Plakate beherbergt das Museum. Nicht alle Arbeiten werden auf einmal gezeigt. Es gibt thematische Schwerpunkte in einer Dauerausstellung, die in regelmäßigen Abständen wechselt. Evi Seibert war im Tommy Ungerer Museum in Straßburg.
Die Haltestelle der Straßenbahn trägt seinen Namen. Seit 2011 heißt sie Republik Tommy Ungerer. Direkt vor der alten Villa Greiner im deutschen Kaiserviertel in Straßburg, die das Musée Tommy Ungerer beherbergt, hält die Tram. Hinter dem verschnörkelten Eisentor an der Seite der Villa führt ein geschwungener Steg über den mit Moos und Efeu bewachsenen und verwunschen wirkenden Vorgarten zu einer kleinen Tür. Schon der Eingang zum Musée Tommy Ungerer ist so unkonventionell wie das Museum selbst. Auf drei relativ kleinen, verwinkelten Etagen kann der Besucher die Vielfältigkeit des Künstlers Tommy Ungerer entdecken. von der erotischen Satire über Illustrationen für Bilderbücher bis hin zu seinen Werbeplakaten. Die Räume dieser Villa sind uns sehr entgegengekommen, sagt Kuratorin Thérèse Viller. Sie tragen dazu bei, dass das Museum sehr intim ist. Damit die Zeichnungen wirken, ist dieser kleine, gemütliche Rahmen wichtig. Das ist anders als bei den großen, berühmten Gemälden, die in den Museen hängen. Ungerer selbst ist es wichtig, dass seine Werke angeschaut und nicht nur zur Kenntnis genommen werden. Der nachfolgende Ratschlag aus dem Flyer für den ersten Besuch könnte deshalb auch gut vom Künstler selbst stammen. Bei ihrem ersten Rundgang sollten sie bei den Werken verweilen, die sie besonders ansprechen. Man kann nicht alles sehen.
Ich habe die Anleitung aufgemacht und gefunden, Mann, ihr seid so toll. Die Anweisung, ja, such dir etwas aus und schau dir das genau an, schau, wie es gemacht ist, fand ich toll. Find's schön.
Erzählt die Schweizer Besucherin Madeleine. Sie steht im Erdgeschoss des Museums vor dem Bild aus Tommy Ungerers berühmtestem Kinderbuch »Die drei Räuber«. Diese komplette Etage ist Tommys Helden gewidmet, seinen Zeichnungen und Illustrationen für die Bilderbücher. Bilder aus Zeraldas Riese oder aus dem großen Liederbuch hängen an den weißen Wänden. Wir haben versucht, das Werk von Tommy Ungerer so zu inszenieren, dass es für die Besucher leicht zugänglich ist, nicht so, dass es sie erschlägt. Deshalb hatten wir die Idee, das ganze Museum weiß zu streichen, denn auf dem Weiß erstrahlen die Farben seiner Zeichnungen. Das gesamte Museum ist in ein diffuses Licht getaucht. Vor den Fenstern sind die Jalousien heruntergelassen, aus dem einfachen Grund, die Originalzeichnungen vor dem Sonnenlicht zu schützen. Jede der drei Etagen widmet sich einer Facette von Tommy Ungerer. Im Keller, den man mit dem Aufzug erreicht und der so auch für Familien mit Kindern leicht zu umgehen ist, hängen die oft derben, erotischen Satirezeichnungen. Originale aus Babylon oder aus dem Kamasutra der Frösche. Im ersten Stock hängen Ungerers Werbeplakate. Plakatkampagnen für die New York Times oder auch für die Straßburger Stadtwerke. Er hat auch Karriere als Werbezeichner gemacht. In Deutschland wurde er damit vor allem in den 70er Jahren bekannt. Da hat er die Plakate für das Dosengemüse von Bonduelle gezeichnet. Allerdings nur für Bonduelle Deutschland.
Il a fait la pub pour Bonduelle, mais la branche allemande de Bonduelle.
Das Tommy Ungerer Museum in Straßburg. Ein Bericht von Effi Seibert war das. Ob das Tommy Ungerer Museum in Straßburg ebenfalls dazu gehören würde, wissen wir nicht. Jedenfalls genießen Museen in Deutschland ein sehr hohes Vertrauen bei der Bevölkerung. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Museumsforschung. Katrin Grotz ist die stellvertretende Direktorin dieses Instituts. Vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen. Frau Grotz, die Museen kommen direkt nach Freunden und der Familie auf Platz 2 ihres Vertrauensrankings. Hat sie dieses Ergebnis überrascht?
Ja, hat uns nicht so überrascht. Was uns überrascht hat, ist, dass es so deutlich auch noch vor den WissenschaftlerInnen auch gerankt hat. Aber es deckt sich eigentlich mit den Befunden einer US-amerikanischen Studie aus dem Jahr 2021, die wir auch als Vorbild genommen haben von der American Alliance of Museums.
Selbst jene, die nie oder fast nie ein Museum besuchen, das sind immerhin knapp unter 6% der Bevölkerung in Deutschland, schätzen Museen als vertrauenswürdig ein. Woher rührt dieses Vertrauen?
Ja, also ich denke, das ist tatsächlich das große Plus. Das ist auch etwas, was wir mit dieser Studie auch zum ersten Mal so in das Schlaglicht oder in das Spotlight auch reinbringen konnten. Wir denken, dass es tatsächlich auch damit zu tun hat, das haben wir ja auch gefragt, dass die Menschen einfach merken, Museen sind in gewisser Weise auch ehrliche Makler. Sie sind erstmal neutrale Absender. Neutralität ist etwas, was den Befragten sehr wichtig war bei Museen, was aber nicht heißt, und wir haben das auch flankiert mit anderen Fragen, dass Museen deshalb keine Position beziehen dürfen oder sollen. Auch das wird sehr stark von den Befragten gewünscht, unabhängig davon, ob sie selber sehr häufig Museen besuchen oder weniger häufig oder eben gar nicht. Und auch Handlungsempfehlungen werden durchaus von Museen gewünscht. Aber diese Neutralität, diese Eigenschaft als ehrlicher Makler von Informationen, diese Vertrauenswürdigkeit, die ist ein hohes Gut und das arbeitet die Studie sehr stark heraus.
Diese Untersuchung war repräsentativ. Sie unterscheidet nach Alter, Geschlecht, ethnischen Hintergründen, nach Einkommen und auch nach Bildungsgrad. Dabei kam raus, dass je höher der Bildungsgrad und je höher das Einkommen, desto vertrauenswürdiger waren Museen. Heißt das, je weniger Bildung, desto weniger Vertrauen?
Ja, natürlich gibt es da Zusammenhänge. Das belegen auch alle einschlägigen BesucherInnen-Studien, wo man ja auch sagt, die Besucherstruktur von Museen ist in der Regel auch immer gekennzeichnet von einem überdurchschnittlichen Bildungsgrad und so weiter. Aber was uns eben überrascht hat, ist nicht, dass es da Unterschiede gibt, sondern wie gering diese eigentlich ausfallen. Also sie sind weniger auffällig als wenn man das, und das ist ja vielleicht das, was diese Studie auch ganz interessant macht. Sie argumentiert ja nicht nur innerhalb der Museums- und Kulturwelt, sondern sie stellt ja die Museen auch in den Kontext von institutionellem Vertrauen ganz insgemein. Und hier kann man feststellen, dass diese Unterschiede weniger groß sind und weniger stark ausfallen als bei anderen Vertrauensstudien, meinetwegen Vertrauen in Parteien, Vertrauen in Medien. Also eigentlich die klassischen Vertrauensstudien, die man so kennt, die auch immer wieder verschiedene Institutionen hier, ja, einfach untersuchen, was den Grad des Vertrauens angeht.
Nun bedeuten ja diese Ergebnisse auch für Sie, sagen wir mal für die Museen, eine große gesellschaftspolitische Verantwortung. Können die Museen die in Sie gesetzten Erwartungen denn erfüllen? Verfügen Sie
das
über die
Mittel? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, dieses Können. Ich würde eher umdrehen und sagen, ja, die Museen wollen das auch. Allein schon, die Museen haben natürlich eine klassische Definition gehabt von E-Com: bewahren, sammeln, erforschen, vermitteln. Diese ist in
E-Com,
ja, 2022, International Council of Museums,
okay,
ist das. Ja.
Ja.
Diese Definition ist 2022 sehr stark auch erweitert worden, um eben genau diese, ja, eher normativen Verantwortungen, also dass man sich eben auch über das Wohlergehen, auch die gesellschaftliche Verantwortung bewusst ist und diese auch durchaus in Angriff nehmen möchte. Also insofern, dieses Können würde ich umsetzen in, das Können ist eine Frage der Rahmenbedingungen, das Wollen ist unbedingt da. Viele Museen sind hier sehr stark in der Diskussion, also gerade innerhalb der Museen. Der Punkt ist, dass das außerhalb nicht so wahrgenommen wird, beziehungsweise die Studie möchte hier eben auch einen Beitrag leisten, um eben eine Brücke zu schlagen und Museen wieder stärker in den Gesamtkontext unserer Demokratie stellen und auch nochmal ganz, ganz klar machen, was für ein wertvolles Sozialkapital wir mit Museen und mit dem institutionellen Vertrauen, was in Museen gesetzt wird, auch haben und was für einen Schatz wir hier haben, welche Verantwortung wir haben, nicht nur die MuseumsmacherInnen, sondern eben auch die Träger und die Politik, die diese Rahmenbedingungen, damit Museen eben agieren können, auch noch stärker in den Vordergrund stellen sollen.
Aber das bedeutet, die Museen sind sich dieses Vertrauensvorschuss schon bewusst. Die Frage ist jetzt, wie setzen Sie das um? Wie machen die Museen das?
Ja, das ist etwas, das ist auch ein Thema, was wir hier am Institut für Museumsforschung sehr stark beforschen. Wir haben ja so ein bisschen, unser Motto ist ja, wir forschen mit und über Museen und wir decken alle Aspekte des Museumswesens ab. Dazu gehört BesucherInnenforschung, sogenanntes Audience Development. Also die Museen machen sich sehr große Gedanken und erforschen auch aktiv, proaktiv, welche Besucher kommen denn zu ihnen? Wie kann man ihnen ein besonders gutes Bildungs- und Vermittlungserlebnis auch zuteil werden lassen und wer kommt eben nicht und wie kann man diese auch stärker einbinden, Stichwort kulturelle Bildung, Stichwort Partizipation. Also ich denke, da ist das ganze Feld auch der digitalen Erschließung, darf man nicht vergessen. Museen sind sehr stark auch mittlerweile in der Pflicht, in der Verantwortung, ihre Sammlungen stärker zu digitalisieren und sie eben auch, und das ist auch durch Corona nochmal verstärkt worden, um diese einem breiteren Publikum auch zu erschließen. Also und da ist natürlich auch, dann ist Museum nicht nur gleich Museumsbesuch, sondern es gibt eben viele Museumsobjekte, die dann auch digital verfügbar sind, die auch Menschen, die nicht museumsaffin sind, auch mal in anderen Kontexten und in anderen Nutzungszusammenhängen im digitalen Kontext auch begegnen können. Mhm. Also hier ist wirklich eine ganze Menge in Bewegung.
Aber das bedeutet, die Museen denken schon seit geraumer Zeit, wie sie sich der Herausforderungen, die vor ihnen stehen, Digitalisierung, Publikum, wirksamer zu werden und so weiter. Also das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, der schon seit Jahren stattfindet.
Ganz genau. Also die Diskussion ist schon ganz lange im Gang. Und das heißt ja auch nicht, dass wir perfekt sind. Natürlich kommen auch andere Dinge dazu. Uns beschäftigt natürlich, die Museen beschäftigt, alles das, was Gesellschaft insgesamt beschäftigt. Wie werden wir resilient gegenüber auch den verschiedensten Krisen und Herausforderungen unserer Zeit? Also Nachhaltigkeit ist auch gerade ein großes Thema in der Museumslandschaft, was sehr intensiv diskutiert wird, sowohl was nachhaltiges Handeln in der Museumsarbeit, aber auch die Vermittlung nachhaltiger Themen angeht. Hier die gesellschaftliche Verantwortung, die hier auch durchaus erkannt und wahrgenommen wird.
sagt Katrin Grotz, stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung. Wir sprachen über das hohe Vertrauen, das Museen innerhalb der Bevölkerung in Deutschland genießen. Und das war HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Díaz.